Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gübser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Mein heutiger Gast ist Roman Eckschlager oder bekannt auch als Herr Direktor. Er ist einer der Top 20 Business-Influencer aus Österreich. Wie ich gerade gehört habe, ist er auch derjenige mit der 18. größten Followerzahl bei LinkedIn in Österreich. Und wir sprechen rund um alles, was mit Sales Marketing, Tech Innovation, Nutrigenetik und natürlich auch Influencing zu tun hat. Und dazu gehört natürlich auch das Thema Video. Viel Spaß beim Zuhören. Grüß dich, Roman.
Hey, grüß dich, Florian. Flo, ich bin immer Florian, ne? Muss man
sagen. Florian, das Florian. Sagt man doch in Österreich so. Ja, genau, Florian. Und schon sind wir drin. So, Thema beendet, Podcast beendet. Die reden jetzt ab jetzt nur noch dummes Zeug. Das kann keines nicht
mehr. Perfekter Einstieg. Schon mal gut funktioniert.
Nee, das ist eine Taktik. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert, heißt das so schön, ne?
Ja, in jedem Sprichwort steckt Wahrheit, definitiv.
Auf jeden Fall. Ja, spannende Nummer. Wir haben jetzt gerade im Vorgeplänkel vor der Aufnahme schon sehr viel Inhalt gehabt, den wir eigentlich auch super hätten hier in den Podcast fließen lassen können. Und zwar, wir kennen in Anführungsstrichen uns jetzt seit, glaube ich, 1,5 Jahren online ungefähr. Mhm. Sag mal, man kommt auch, wenn man in einer gewissen Bubble bei LinkedIn ist, an dir nicht so wirklich vorbei. Wie gesagt, Top 20 Influencer in Österreich. Auch wenn Österreich ein kleines Land ist, das hat trotzdem auch einen Impact, dein Tun im deutschsprachigen Raum bei LinkedIn. Und wir haben uns so richtig zum ersten Mal getroffen. Letztes Jahr, jetzt komme ich durcheinander, 30.11. war das, ne? Beim B2B-Influencer-Forum bei ThyssenKrupp. Mhm, genau. Das war eine sehr, sehr spannende Veranstaltung, wo wir auch so den ganzen Bogen mit unseren Themen heute bekommen. Weil es da ja um Corporate Influencing ging. Und ein großes Thema, deswegen waren wir ja auch da, also meine Frau Joanna und ich mit unserem Pop-Up-Studio, ein großes Thema ist natürlich das Thema Video.
Ja, definitiv. Video ist, glaube ich, das Thema auch. Ich glaube, mittlerweile hat es auch im B2B Einzug gehalten, wobei natürlich viele immer sagen, ich glaube, gerade beim Video, das hat nicht diese Reichweite, die du brauchst. Ne? Also sehr viele reden darauf an, ich habe die Reichweite durchs Video nicht. Was ich jetzt aber eigentlich schlecht finde, weil du durch Video bekommst du sehr viel Nähe. Also ich kann mich erinnern, ich habe einen Job bekommen als Managing Director.
Direktor.
Direktor in München, weil ich in einem LinkedIn Live über HubSpot gesprochen habe. Und die haben das Video gesehen und haben gesagt, hey super, wir suchen jemanden quasi für Sales Österreich, der sich mit HubSpot auskennt. Und das war eine Bekannte, die ich, na, ich sage mal lose, auch aus der Offline-Welt kannte. Der hat das in LinkedIn gesehen, hat gesagt, ah, der redet über HubSpot, der kann das, na super, ruf mal an. Und so kam ich dann quasi zur Jobbewerbung. Also ja, es ist immer so die Geschichte, gehe ich immer auf die Reichweite, gehe ich immer auf die Followerzahl, oder sage ich, na, gehe ich auf die Zielgruppe. Und ich glaube, das ist das wirklich Wichtige. Und ich sehe das Video definitiv Middle und End of Funnel, wenn es Richtung LinkedIn geht. Dass ich einfach sage, okay, ich lerne denjenigen oder diejenige einfach mal kennen, wie er ist. Weil ganz ehrlich, schreiben, man kennt viele Leute, die wirklich gute Sachen schreiben, dann unterhältst du dich mit ihnen mal 5 Minuten und dann weißt du, was Sache ist. Und das hast du halt beim Video auch mit einem guten Schnitt nicht wirklich viel Chance.
Mhm. Ja, also von der Reichweite, wenn wir jetzt uns auf LinkedIn beziehen, andere Plattformen bespiele ich ja nicht wirklich. Also bei Facebook läuft es mit, klar. Und hier unser Video vom Podcast wird auch bei YouTube laufen. Das ist für mich auch ein, ja, sag ich mal, ein Nebenschauplatz aktuell noch. Aber natürlich sehr angenehm, das mitnehmen zu können, weil es halt Video ist. Und meine Erfahrung ist früher noch aus anderen Tätigkeiten. Wir waren ja mit unserer ehemaligen Videoagentur auch tätig im B2B-Bereich, haben jahrelang für große Konzerne interne Kommunikation, Produktvorführungen oder Produktschulungen gefilmt und das zusammen mit einer Trainingsfirma. Und die haben witzigerweise auch 1 oder 2 ganz große Kunden durch Videos bekommen. Das war wirklich nur eine Handvoll, die sie bei YouTube vor 10, 12 Jahren schon veröffentlicht haben. Das waren noch nur Ausschnitte. Aber genau das Gleiche, was du sagst, haben die damals auch erlebt. Jemand hat das gesehen und gesagt, ach, genau das Thema brauchen wir. Und die sitzen ja auch noch in Deutschland und die machen Trainings dazu. Ne? Und genau diese Erfahrung habe ich zum Beispiel mit Podcasts gemacht. Das ist, sag ich mal, für mich jetzt so die erste Stufe gewesen in der audiovisuellen Öffentlichkeitsarbeit, muss man sozusagen.
Schön,
das klingt schön, ne?
Ja, doch.
Ich habe übrigens auch einen tollen Begriff, der nicht von mir stammt, sondern von einem befreundeten Marketer, aber ich darf ihn benutzen. Was wir machen, ist Integration audiovisueller Prozesse. Klingt auch gut. Das
ja, dann klingt
ist das, was wir machen, aber schön komplex.
Im Konzern.
Ja, genau.
Je komplexer, desto besser.
Genau, ja. Meine Erfahrung war halt beim Podcast, dass eine Zeit lang, ich habe jetzt in den letzten Wochen, Monaten nicht mehr explizit nachgefragt, muss ich ehrlich sagen. Das möchte ich aber doch wieder machen. Aber eine Zeit lang wirklich in den Erstgesprächen neue Kunden von sich aus sagten, weil ich gefragt habe, ne, wie sind sie denn auf uns gekommen? Ist ja ganz spannend. Ja, so und so und hier und da. Dann habe ich gegoogelt und sie gefunden, dann mein LinkedIn angeguckt. Ja, und dann habe ich irgendwann ihren Podcast gehört und habe mir gedacht, der weiß wirklich, wovon er spricht und der ist mir auch sympathisch. Also, dass sie wirklich genau das, was du beschrieben hast, auch proaktiv gesagt haben. Und ich denke, von den Erfahrungen unserer Kunden auch und auch aus eigenen Erfahrungen in anderen Projekten, dass das bei Video noch viel stärker ist, egal wie viele Leute es gesehen haben. Aber wenn es die Richtigen sehen und sagen, hier, den Roman, das ist eine coole Socke, den mag ich, mit dem möchte ich zusammenarbeiten oder beliebige andere Person, dann hat das viel mehr gebracht als irgendwelche Klickzahlen und irgendwelche Reichweiten.
Ja, definitiv. Ich meine, wenn man schon, bist ja auch schon länger im LinkedIn-Game, im Content kreieren. Und dann ist es irgendwie ganz klar, Video gehört einfach zum Mix dazu, zum Content-Mix. Ja, sollte es immer wieder einsetzen und man sollte nicht auf die Reichweite sehen, weil man weiß ja nach einer gewissen Zeit, was Reichweite erreicht. Wenn ich am Wochenende was poste und ich mache eine schöne Geschichte dazu, die jetzt aber nicht Deep Tech oder ne, nicht so natürlich einen Mehrwert hat, ne, brauchen wir ja immer, weil LinkedIn ohne Mehrwert geht ja gar nicht, ne, wissen wir, was übrigens auch eine Lüge ist, aber gut. Und dann kriegst du natürlich deine Reichweite, deine Likes, aber bringt das was für dein Unternehmen, bringt das was für dein Geschäft? Wenn ich unter der Woche von meiner Firma ein Video mache, klar, werde ich die Reichweite nicht bekommen, aber es rufen mich vier Leute an, die sagen, hey, das wäre interessant, kann ich das bitte auch haben? Und genau. Dann muss ich halt einfach sagen, okay, was will ich? Und ich glaube nicht, dass jeder Influencer werden will. Ja, es reicht 500 Follower, eine klare Zielgruppe, eine klare Strategie und du kannst dein Geschäft machen. Und das finde ich ja das Schöne. Es ist komplett egal, wie groß oder klein du bist. Du kriegst nach wie vor noch immer genug Reichweite über LinkedIn, egal wie groß du bist. Also gerade kleinere, das klingt immer so, nicht klein, groß, aber ich aus Erfahrung kenne ich eine Dame aus dem Corporate Influencer Programm, die hat 400 Follower und kriegt halt ihre 4000 Ansichten. Da wären viele ja, mit mehr Followern richtig froh, diese Ansichten zu haben. Also ich glaube, es kommt auf die Themen an und am Ende des Tages setzt sich guter Content durch, so oder so. Ja, du kannst schauen, welche Uhrzeit du postest, was du genau machst, vorher den Algorithmus aufwärmen, nachher aufwärmen, mit dem linken Ohr und rechts so den Algorithmus bekämpfen, aber in Wirklichkeit, guter Content setzt sich durch. Und wenn du ihn für die Zielgruppe, ja, Zielgruppe klingt ja immer so, als würdest du drauf schießen, ja, sagen wir eher so Interessensgruppe, und diese Interessen wahrnimmst und mit den Menschen diskutieren kannst und weiter tief reingehen kannst, dann machst du dein Geschäft. Ist so. Mhm. Ja? Und es dauert natürlich. Ja? Man kann jetzt nicht sagen, so, ich habe immer gepostet, wo sind jetzt meine Aufträge? Klar.
Ja, und das ist ja genauso. Ich meine, ich höre es immer wieder, wir haben ja sehr viel mit Marketing-Verantwortlichen zu tun. Und die haben jetzt gerade in der aktuellen Zeit Krisenstimmung seit, na, nicht nur ein Jahr, sondern schon länger auch, haben immer damit zu tun, dass Budgets eingespart werden, weil es dann heißt, ja, Marketing ist ja nicht so messbar. Habe ich jetzt gerade die Tage wieder gehört. Ja, hier, unser Unternehmen will eigentlich im Marketing sparen. Den muss ich erstmal klar machen. Es ist zwar nicht messbar, aber das ist so, das ist wie Sport. Du hörst auf und die ersten Wochen merkst du nichts. Aber so nach einem Jahr, wenn du deine 15 Kilo mehr hast, ich weiß, wovon ich spreche, dann merkst du es. Und dann die 15 wieder runterzukriegen, das geht halt auch nicht in drei Wochen. Und genau das Gleiche ist es bei Video. Video ist wie ein Güterzug. Das läuft halt in der Öffentlichkeitsarbeit, sage ich mal, wie bei LinkedIn oder auch bei YouTube läuft es lange, aber es ist halt gerade auch YouTube halt auch da. Und die Produktion ist aufwendiger, definitiv. Ich erlebe es ja gerade selber, weil ich jetzt für dieses Jahr als Ziel habe, möglichst viele Podcast-Folgen halt auch mit Video aufzunehmen. Alleine der Nachbearbeitung danach Klar, hier über die Plattform, die wir jetzt nutzen, Riverside, kann ich schon viel editieren, aber den Ton möchte ich trotzdem selber bearbeiten, weil das die ganzen Automatismen nicht gut können. Und dann auch der Schnitt, ne? Will ich die ganze Zeit uns beide zu sehen haben oder auch mal das, wenn du länger redest oder ich im Fokus und so Dinge, das ist alles aufwendiger, plus die Technik außenrum, ja. Aber um einen Menschen besser kennenzulernen, ist das einfach der Kick, weil das Video in der ganzen Form, hier jetzt auch bei dem Podcast, wird nachher bei YouTube stehen, eine Transkription davon, Kapitelmarke, alles mit dabei. Und die kleinen Snippets, die kleinen Häppchen, die ich noch daraus mache, gibt es ja auch Automatismen. Opus Clip zum Beispiel habe ich mir jetzt zugelegt. Mhm. Früher habe ich das per Hand gemacht. Oder mit Headliner, was ich für meinen Podcast auch verwende. Ja, da machst du dir halt 30 Sekunden bis 3 Minuten Snippets draus und die kannst du hervorragend bei LinkedIn posten mit dem Hinweis, das ganze Video siehst du bei YouTube. Ne, und dann wird's halt auch spannend. Oder wie jetzt bei uns. Zweitverwertung ist das Video, Hauptverwertung ist der Podcast. Ne?
Ja, Möglichkeiten gibt es viele. Also wann dann auf jeden Fall auf mehreren Plattformen umstreuen. Ja, also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ich selbst persönlich, aber nur mein persönliches, liebe Livestreaming. Das ist für mich einfach, wo ich sage, okay, Kamera läuft, wann irgendwas passiert's und durch dafür und nachher brauchst du nichts mehr schneiden. Drückst den Knopf, ist vorbei, okay. Und was mir da aufgefallen ist, wir haben jetzt auch einen größeren Livestream gemacht, wo wir eben mit 3 verschiedenen Autos gefahren sind, mit einer Funkstrecke. Also wir haben wirklich, ne, das live gestreamt. Ich habe es quasi im Hinteren im Regieauto gehabt, im Spielauto, quasi alles mit Funk übertragen. Vorne noch Auto vorgefahren, um die Location zu machen, weil wir während des Streams ausgestiegen sind, ne, und dann die Kameras umgeschalten, um auf die Kameramänner draußen. Das war wirklich super, super aufwendig, aber ich habe halt gemerkt, wenn irgendwas passiert ist, weil der Fahrer fast ins vorige Auto reingefahren wäre, habe ich sofort im Stream gemerkt, wir haben 30 Leute mehr, die zuschauen. Ja. Also, es ist total okay, wenn Fehler passieren. Es ist total okay. Ja, und
die Leute warten ja regelrecht drauf.
Natürlich.
Das kommt ja noch dazu.
Ja, und macht es und dann ist lustig und wir hatten auf dem Stream durchgehend 150 Leute und wo Blödsinn passiert ist, waren 200 bis 250 Leute drinnen. Und das geht dann irgendwie automatisiert. Sag mir nicht, warum. Ja, wo die Leute dann den Link weiterschicken und sagen, bitte schaut's auch zu. Nur, ja, es gibt einfach diesen Trieb und deswegen würde ich, wenn du jetzt diesen ganzen Aufwand nicht willst, würde ich wirklich mit Livestreamen probieren. Natürlich muss da auch wieder so der Typ dafür sein, klar. Oder die Typin dafür sein. Aber ja, red einfach frei von der Seele, quatsch mit den Leuten. Livestreaming ist super, weil du mit der Community in den Kontakt kommst. Deswegen mache ich es gern. So, na, schickst mal eure Kommentare, ich beantworte es währenddessen. Es ist doch super, mit den Leuten zu interagieren. Und deswegen finde ich das Format für mich sehr spannend zu machen, weil ich mir dann halt im Nachgang das erspare. Und aus dem Livestream kannst du es ja genauso runterladen und deine Snippets runterladen. Ja? Und dann für den Livestream Werbung machen. Den Livestream kannst du auf YouTube hochladen. Wie gesagt, wäre vielleicht auch eine einfachere Möglichkeit, ist vielleicht am Anfang eine technisch mehr Herausforderung, aber da hast du halt im Nachgang das nicht. Ne? Und da gibt es ja diese alte Regel, ne? Für eine Minute Film musst du ja mehrere Stunden einberechnen.
Früher schon,
jetzt natürlich einfacher, aber ich würde sagen, 1:4 bleibt noch immer. Ne? Für eine Minute Film wirst du wahrscheinlich mehr wie 4 Minuten schneiden, denke ich, ne?
Es kommt drauf an. Also das ist ja, sag ich mal, das ist eines der durchschlagenden Argumente bei unseren Studio-Settings, weil du halt hier keinen Nachbearbeitungsaufwand mehr hast. Ne? Also wenn ich jetzt hier live irgendwas mache, wenn ich jetzt hier auf eine andere Kamera gehe, wenn ich auf eine Präsentation gehe, mich in die Präsentation reinhole, wieder zurück auf die Kamera von eben und solche Sachen, das ist ja fertig geschnitten. Das hab ich jetzt aufgezeichnet in meinem Videostream. Das hätte ich genauso gut hier lokal auf der Festplatte aufzeichnen können. Das Ganze ist geschnitten. Bei entsprechender Vorbereitung, Schulungsvideos und solche Sachen, 5 Minuten Video, 5 Minuten Aufwand. Also nur du improvisierst dann halt nicht, sondern du bereitest dich drauf vor, spielst es einmal durch. Aber es ist natürlich was anderes, wie was du jetzt beschrieben hast, ne? Rausgehen und mit mehreren Leuten arbeiten. Wobei das, was ihr da als Livestream gemacht habt, das habt ihr auch live geschnitten. Das ist ja auch im Prinzip aufgezeichnet und live gestreamt ist auch ein Video. Also diese Live-Produktion, das ist das, was noch in viele Köpfe rein muss. Das Lustige ist, das haben wir schon echt vor 10-12 Jahren gemacht. Also als wir damit angefangen haben, diese ganzen Trainings, Kommunikationsproduktionen für ja wirklich große Konzerne, wie Telekom und Airbus, McDonald's und so, zu machen mit dieser Trainingsfirma, war die Vorgeschichte, dass ein ehemaliger Kunde von meiner alten Trainingsfirma, der eigentlich sehr ambitionierter Musiker auch noch, in seinem Privatleben, sage ich mal, war er, er mochte immer den Begriff Hobby nicht, weil er sagt, dafür ist er zu ambitioniert, war bei mir in einem Coaching mal damals zum Thema Audioproduktion, Musikproduktion und irgendwann gründete er diese Trainingsfirma und hat mich dann halt mit reingeholt als Freelancer für den ganzen Technikbereich, später meine Frau auch noch für Video. Und der hatte damals schon die Idee, die Trainingsproduktionen müssen schneller gehen. Das darf eben dieser Überhang nach hinten mit wochenlangem Nachbearbeiten darf nicht sein. Und der hat damals schon nach einer Möglichkeit gesucht. Das war noch sehr komplex. Im Prinzip sowas wie OBS haben wir damals benutzt, aber wir haben auch alle Produktionen live geschnitten. Und das waren immer so Augen bei den Kunden, weil das kannten die gar nicht, dass wenn die Aufzeichnung fertig war, das Video fertig war. Also wie oft hatten wir den Fall, dass wir im Studio noch saßen, die Rohversion des Videos wurde an die Rechtsabteilung des Konzerns geschickt. Ne?
Oh Mann,
und dann, aber das Video war ja fertig. Das heißt, das war dann so nachmittags um 3-4 Uhr, dann konnte der Experte, der jetzt gerade irgendwas zur neuen Gebührenstruktur oder irgendwas erzählt hat, hätte nochmal Häppchen neu aufnehmen können. Und das war das Geile. Aber beim klassischen Videodreh ist man erstmal zurückgefahren in die Agentur, hat geschnitten und dann kam raus, ihr hättet aber da noch das aufnehmen müssen. Ne? Also das war damals schon ein wichtiger Punkt. Und heute mit der heutigen Technik, also live produzieren ohne nachzuschneiden, ist echt das Wichtigste überhaupt.
Ja, total. Und wie gesagt, man muss sich halt einmal damit beschäftigen. Und dann wird das. Ja? Übung macht den Meister. Ich kann mich an meine ersten Videos erinnern, es war vor bei ja, meine Frau ist quasi beim Mikrofon hinten gestanden mit Zetteln, na, wo ich meine Texte runtergelesen habe. Das Problem war, ich hatte das Mikro nicht, musste halt brüllen, weil das Mikro war quasi bei der Frau, man hörte das Rascheln von den Blättern. Und ich habe dann irgendwie so geschaut und natürlich nicht in die Kamera und alles. Ne? Und das machst halt und machst du. Ich habe die Videos auch noch auf LinkedIn gelassen. Also wenn du 4 Jahre zurückscrollst, siehst du die schrecklichsten Videos aller Zeiten. Aber das ist für mich halt auch lustig, die anzusehen und dann die jetzigen anzusehen und sagen, schau, okay, da sieht man halt einfach die Entwicklung dabei und es soll ja Freude machen.
Klar.
Und ganz ehrlich, natürlich hat man auch Angst, wenn ich das erste Mal auf veröffentlichen drücke. Ne? Was sagen die Leute? Oh, da habe ich einen Schweißfleck oder da fliegt man die Brille halb links runter oder sie beschlägt oder keine Ahnung. Natürlich hast du diese Ängste. Ja? Nur eins muss man auch sagen, 99% der Leute sind total locker, ja? Und haben Spaß dabei. Völlig. Und werden immer quasi das, wie sagt man es, honorieren, dass du diesen Aufwand angetan hast. Ja, und das ist 1%, ganz ehrlich, die haben im ganzen Leben ausblenden, weitermachen.
Die haben auch sonst keinen Spaß.
Ja, die hast du halt dabei.
Ja, du motivierst halt auch gerade, wenn du so anfängst. Also ich meine, so dieses dilettantische Anfang hatte ich auch 2009, 2010 mit meinen ersten Tutorial-Videos. Kann ich mir heute gar nicht mehr anschauen. Außer, dass ich damals jünger und schlanker war. Das ist natürlich schon schön.
Machst du da einen Ton aus?
Inhalt ist scheiße. Aber der Typ sah geil aus. Ja. Aber das kenne ich auch. Und ich weiß, dass es, auch wenn das jetzt nicht so, sag ich mal, meine Arbeit ist und nicht meine Zielgruppe, Menschen so von 0 auf 10 zu bringen, sag ich mal, in der gesamten, weiß ich, wie wichtig das ist. Dass es gibt ja bei LinkedIn, gibt es ja auch viele Coaches, die wirklich dieses, du hast noch gar nichts gemacht, ich zeig dir zumindest mal, wie du mit dem Smartphone oder mit einer Webcam was machst. Das ist total wichtig, weil die größte Hürde ist neben der Technik, das sich zeigen vor der Kamera. Definitiv.
Ja.
Da muss man irgendwo anfangen.
Also ich kann nur sagen, also wir haben da total gute Erfahrungen gemacht. Wir hatten auch eben ein Studio eingerichtet in München damals und wir haben da viele Leute interviewt, haben das Board hergeholt, ne, für interne Streams, haben nach Amerika gestreamt, in die ganze Abteilung mit 100 Leuten, haben wir eigene Show abgezogen. Also wir haben es wie eine News-Show gemacht, ne, so im Hintergrund haben quasi die News präsentiert. Das natürlich auf die Firma mit Memes gemacht und natürlich, man, die Leute sind ausgezuckt im Meeting, ne? Die nur mehr Herzchen geflogen und keine Ahnung, ja, und du warst ja bekannt in ganz Amerika, weil du warst der Guy from the News, ne, so auf die Art, also das auch interne Kommunikation kannst du mit Video eben super machen, ja, und du entdeckst wirklich Talente. Da waren Leute dabei, wo wirklich Talente sind, wo du sagst, okay, na, kann normalerweise nicht bis 3 zählen, jetzt übertrieben gesagt, dann stellst du ihn vor die Kamera und der liefert ab. Ja, aber zack, drinnen, bam, 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 ja, und das, egal, ja, und da denkst du halt auch, okay, nur die Leute trauen sich nicht, wollen es nicht, na, vor der Kamera, wo schaue ich hin, aber es gibt total viele Talente und ich bin überzeugt, dass du ab einer Firma von 20 Leuten 5 Talente drinnen hast, die du noch gar nicht kennst. Mhm. Ja, einfach mal probieren, mal jeden reden lassen. Komm, probieren wir mal, sprich mal ein paar Sätze rein. Na, die Leute motivieren. Und wenn das gut ankommt und du kriegst das Kompliment und die Wertschätzung dafür, na, dann machst du es halt weiter. Und irgendwann hast du 2, 3 ausgebildete Moderatoren, die das Spaß halt mal nebenbei machen in einem Studium. Mhm. Und da sehe ich halt die Magie. Es sind ja nicht immer, meistens gehen immer die Geschäftsführer oder die Leute nach vorne. Und das ist das Schöne beim Employer Branding, dass du sagst, hey, Mitarbeiter nach vorn. Ich glaube, heute habe ich es eh irgendwo geschrieben, wie ich gesagt habe, so Mitarbeiter wegsperren von der digitalen Sichtbarkeit ist halt schon ziemlich 80er, ne? Und die Mitarbeiterinnen, die gehören in den Mittelpunkt gestellt und die müssen nach außen kommunizieren. Ja, der Geschäftsführer, der jetzt, sage ich mal, viele Follower und groß ist, ja, gehört auch dazu, klar. Aber ich sage, ist doch viel authentischer, viel reeller und viel mehr zum Spüren, wenn man jetzt der Projektmanagerin von ihrer Arbeit erzählt, wie sie den Prozess integriert hat. Oder das kann ich leben. Ja. Und der Geschäftsführer sagt, ja, wir haben im Q4 wieder gut abgeschlossen mit einer, die KPIs haben wir erreicht und 3,5%, sage ich, ja, auch schön und hurra, super. Na, aber es geht ja genau um das. Und da müssen, glaube ich, Unternehmen auch viel mehr noch machen und einfach die eigenen Leute viel mehr motivieren. Du brauchst keinen externen Moderator. Du brauchst nicht den Geschäftsführer, der da reinquatscht, weil er eh immer quatscht. Sondern genau diese versteckten Talente, die musst du suchen. Und dann wird es richtig gut. Dann wird es richtig, richtig gut.
Das kann ich absolut bestätigen. Das ist genau so meine Erfahrung von früher, in Anführungsstrichen, aus unserer Produktionszeit, aber auch heute, wenn wir halt in Unternehmen Studios eingebaut haben, die Unternehmen beraten haben und dann nachher bei der Begleitung genau das erleben, bei den Schulungen oder wenn die ein neues Format, wie du gerade sagtest, Livestream ist sowas. Die meisten starten mit Videocalls, die sie mit ihrem Studio umsetzen oder mit Webinaren und dann, wenn der erste Livestream kommt, dann sind wir mit denen dann nochmal, also wir gehen natürlich bei allen Formaten mit, wenn sie es möchten, aber Livestream ist meistens so ein Thema, das erste große, wo sie sich dann alleine nicht rantrauen und dann erlebst du in den Vorbereitungen schon, gibt es ein paar Leute, die haben schon, eigentlich schon beim ersten Kontakt, wenn wir ganz am Anfang mit dem Kick-Off-Workshop starten, wo wir so ein kleines mobiles Studio dabei haben, dann gibt es immer welche, die sagen, ja, ist ja spannend, wenn ich hier die Kameras umschalte, ist schön, danke. Nur später weg. Und dann gibt es welche, die sagen so, oh geil, ja, willkommen zur Tagesschau, ne? Mein Name ist Karl Mayer und jetzt das Wetter. Ne? Also sowas habe ich erlebt, genau sowas.
Ja, ich auch.
Alle schmeißen sich weg und der saß die ganze Zeit in der Ecke so, stilles Mäuschen, ne? Hatte so ein bisschen, so ein bisschen schüchtern, aber wirklich genau das, ne?
Ja, voll.
Total. Und die haben dann Spaß dran. Und aber muss jetzt nicht Männer, weil genau habe ich bei Frauen auch erlebt. Auch eine, die, ich glaube, die war aus der Buchhaltung oder irgendwas oder Projektmanagement, ich weiß nicht, saß auch die ganze Zeit ganz ruhig, eine nette und so, aber sehr schüchtern. Kaum saß sie da dran, das Grinsen ging bis zu den Ohren und so, geil, ist ja wie im Fernsehen, da könnte ich ja, und dann fängt es im Kopf halt an. Und dann merkst du, ey, da schlummern ja Talente. Weil, wie du schon sagtest, Geschäftsführer habe ich selber vor einem Dreivierteljahr mit einer Präsentations- und Kameracoachin einen Podcast mit der Silvia Pitz aufgenommen und die sagte, ganz wichtig, Geschäftsführer oder überhaupt Führungskräfte, zeigt euch. Weil sie macht ganz viel Kameracoaching, Präsentationscoaching für Vorstandsvorsitzende, Geschäftsführer und sagt, die zeigen sie schon, aber genau mit den Inhalten, die du sagtest, ne? Quartals- und Jahresberichte, Zahlen, Daten, Fakten, aber dieses Zeigen als Mensch, dieses nicht alles einstudiert, jede Gestik im Vorfeld schon, ne, überlegt, wann die kommt, sondern einfach mal zu sagen, ich bin auch ein Mensch, ne, und ich kann auch locker sein. Das sollten Geschäftsführer und Vorstände und Führungskräfte machen, wenn sie sich zeigen. Aber ansonsten sind natürlich die Mitarbeitenden viel wichtiger, weil die berichten ja quasi von der Front.
Ja, ich will das auch, also mit dem Thema Frauen, das will ich nochmal ansprechen, war bei mir auch, also sogar mehr Frauen wie Männer, die dieses Talent in sich gehabt haben. Aber man muss auch dazu sagen, leider Gottes auch oft unsicherer am Anfang. Noch schüchterner, ne? Also wo du quasi wirklich einredest, na komm, jetzt probier's doch einmal. Na komm, doch, du kannst es, mach. Also brauchst noch mehr Motivation, aber es war mir auch so. Also extrem viele Talente in den Firmen, die wir haben. Komplett, also Geschlecht, egal. Ja, Aussehen, egal. Position, egal. Ja, und auf einmal hast du denjenigen, der halt einfach so videogenes dasteht und das runterrockt und du denkst, oh mein Gott, wo hat sich dieses Talent versteckt? Und ja, und ich glaube, um das geht es, weil das ist dann authentisch und derjenige redet dann auch. Man, authentisch ist sowieso so ein geflügeltes Wort, aber sagen wir mal, diese Rolle nimmt er ein und diese Rolle kann man entsprechend gut darstellen nach außen. Und dann sehe ich, okay, schau, was der für einen Spaß hat, schau, was der machen kann. Hey, die Firma ist cool, da kann ich mich auch mal bewerben. Ja, und das geht es im Fachkräftemangel oder sonstiges. Und ja, ich glaube, diese Videogeschichte, um quasi so das Thema so richtig im Runden zu haben, hatte bei mir auch angefangen während Corona, ne? Wo die Videocalls alle waren, wo man sagt, okay, ich komme nicht mehr zum Kunden, ne? Sondern mit der Maske, mit 2 Meter Abstand, da machen wir doch lieber kleinen Call ohne Maske. Und da war es eigentlich so, wo viele angefangen haben, sich damit zu beschäftigen. Aber ich glaube, es ist auch, nachdem wir wieder raus durften, ist es dann auch wieder ein bisschen abgeschwächt worden. Und man sieht sicher viele Studios und viele Ideen immer gehabt und so vor sich hinrotten. Also ich möchte nicht raten, in wie viele Firmen ich jetzt gehe und richtig cooles Equipment, das verstaubt ist, quasi abziehen könnte.
Ja, aber es hat auch seinen Grund. Also A, fällt mir dazu ein, es gibt ja diesen Gartner-Hype-Cycle. Ich weiß nicht, ob das kennst du bestimmt, ne? Ja, Gartner-Hype-Cycle zur Innovation. Und klar, der Riesenaufschwung war Corona. Die Zeit danach, yeah, wir können wieder raus, wir treffen uns alle. Bis hin zu, diese dämlichen Online-Treffen sind nicht mehr drin. In manchen Bereichen, ich habe es ganz krass bei der ganzen Trainings- und Coaching-Szene entdeckt, weil die haben wir in der Corona-Zeit adressiert, weil die bei dem Thema am weitesten hinterherhingen. Unternehmen hatten ja meistens schon irgendwelche Videolösungen. Aber dadurch, dass wir fast 10 Jahre mit Trainingsfirmen und Trainern zusammengearbeitet haben, wusste ich ja, da ist die Technikaffinität bei Minus schieß mich tot. Beamer anschließen, haben manche gesagt, das wäre für sie das höchste der Gefühle, sie wollen nichts mit Technik zu tun haben. Deshalb war die Herausforderung da am größten. Aber auch die Rückkehr zum Präsenztreffen am schnellsten. Und auch teilweise das negative, sag ich mal, sich auskotzen regelrecht über die Zeit, habe ich auch erlebt. Also das Schärfste war wirklich in Beratungsgesprächen, wo es unser damaliges Online-Mentoring-Programm ging, wo wir halt Trainer, Coach, Berater betreut haben, selber technisch fitter zu werden, sich ein Studio aufzubauen. Da hatte ich 2-mal den Fall, dass im Beratungsgespräch Personen mich angerufen hatten, Termin gebucht haben, um mir eigentlich nach 5 Minuten zu sagen, den ganzen wortwörtlich Scheiß wollen sie eigentlich gar nicht machen. Ist doch alles Unsinn. Da sage ich, warum sprechen wir dann hier? Ne? Also die haben nur darauf gewartet, haben selber gesagt, dass es wieder in Präsenz geht. Aber das, was du sagst, das Spannende ist, es ist ja trotzdem auch geblieben. Was ich jetzt erlebe, das freut mich natürlich riesig, seitdem wir uns vor 2 Jahren, sagen wir mal, mehr konzentriert haben auf Unternehmen zu beraten, Studios zu bauen, nimmt es rapide zu. Also im letzten Jahr gab es nochmal einen ganz starken Peak, also hat nochmal ziemlich, ziemlich hochgegangen an Anfragen und Projekten. Klar, wir werden auch bekannter. Aber ich höre von allen das Gleiche, sie ertragen es nicht mehr, dieses kannst du mich sehen, kannst du mich hören, Bild ist verwaschen, undeutliche Sprache und. In diesen alltäglichen Formaten, Livestreams, Verkaufsgespräche, Videocalls, dann ist natürlich das Thema Kostenfaktor. Ich hatte heute einen Videocall mit einem Unternehmen aus der Robotik und dem habe ich unser Studio vorgeführt und gezeigt, wie er halt mit so ferngesteuerten PTZ-Kameras Produkte, also Roboter, vorführen kann. Der war völlig fertig und sagte, da können wir uns unsere Roadshow zum Teil sparen, da sparen wir mehrere 10.000 Euro im Jahr, wenn wir unseren Vertrieb so machen. Vor allen Dingen, wir können Produkte zeigen, die wir sonst nie zeigen konnten beim Kunden, der 3.000 Kilometer entfernt ist. Also das passiert sehr stark, was auch gut und richtig ist, weil es eine Veränderung braucht. Und besonders spannend, wo habe ich das denn jetzt gelesen? Doch, habe ich heute auch gelesen bei LinkedIn. Jemand, der ein Buch drüber geschrieben hat, über das Thema Verkauf, also richtig online in Videocalls verkaufen. Es tut mir sehr leid, ich habe den Namen gerade nicht parat. Wir nehmen demnächst auch noch einen Podcast auf. Und der schrieb, dass die größte Herausforderung, weswegen man sich mit dem Thema beschäftigen sollte, ist der Wechsel der Generationen in der Entscheiderebene, sei es jetzt im Buying Center, sei es bei Fachkräften, weil Generation Z und folgende, also Digital Natives, kommen immer mehr in die Position und die Babyboomer gehen raus. Und das heißt, ein ganz anderes Verbraucher-Konsumverhalten, was Informationen betrifft. Und da sollte man als Unternehmen früh genug schauen, dass man dabei ist.
Ja, da habe ich sogar einen Tipp, also ich habe sehr früh mit Videoselling begonnen, also wirklich auch Videos zu verschicken und zu sagen, so, ich stelle mich kurz vor etc. Da gibt es viele Tricks und Tipps, die du da verwenden kannst. Ich kann jetzt so Golden Nugget machen, jetzt reden wir eh schon eine halbe Stunde, ne? Gibt es einen Golden Nugget. Mhm. Ich verwende da Descript, ist auch ein KI-Tool, wo du quasi aufhören kannst und es automatisch schon transkribiert wird. Und dann schicke ich einfach den Link von Descript. Dadurch hast du automatisch, wenn du es lesen willst, kannst du es lesen, wenn du das Video anschauen willst, siehst du das Video an. Ja, und natürlich, was ich ganz wichtig ist, ist der Bonus-Tipp, dass du am Anfangsbild, ja, auf dem Thumbnail oder wie auch immer du das schneidest, einen Namen vielleicht hier im Handy hast, einen Bezug hast, dass es quasi dem Kunden klar ist, hey, das Video hat er wirklich nur für mich aufgenommen. Es gibt schon KI-Tools, wo du, na, da sitzt jemand da und du kannst immer den unterschiedlichen Namen dann auf den Lippen synchronisieren, dass du es quasi besser skalieren kannst. Aber ganz ehrlich, was kostet es mich jetzt so hinzusitzen mit dem Setting und 2 Minuten für den Florian ein Video aufzunehmen und zu sagen, hey, so sehe ich das. Dann habe ich vielleicht auf der Website noch gesehen und sag, du, auf der Website habe ich das und das gesehen. Dann habe ich vielleicht noch einen Artikel gelesen. Gibt es auch Tools, die rausfinden, welche Artikel geschrieben werden. Beziehe mich auf das und sage, ich habe die und die Lösung für dich. Ich habe mit Video-Selling eine Conversion Rate. Conversion Rate ist aber nicht Abschluss, sondern tatsächlich, der sagt, gut, buch mal Gespräch. Das ist mein Conversion. In der Richtung habe ich bei Video 60% und bei Mails 2%. Also kannst du das eh ungefähr rechnen. Nur beim Videoselling musst du wirklich, wirklich auf viele kleine Sachen aufpassen. Aber es ist ein mächtiges Tool und ich würde es eben, wie du es schon erwähnt hast, auf beide Generationen anpassen. Also die Option zu lassen, lies es gern oder schau da oben das Video an. Und wenn es dir nicht passt, ich schicke dir die Datei auch gleich mit, wenn du lieber das PDF hast, das dann durch 28 Abteilungen wandert und schlussendlich in den Mistkübel, schicke ich dir auch das PDF. Und dann geht es einfach um neue Möglichkeiten zu finden, ja, und auch im Sales-Prozess. Und das findet man raus mit der Zeit, ja. Einfach probieren. Es ist so, wie wir zwei jetzt quatschen, 2 Minuten für einen Kunden, dem ich klar mache, ich mache das Video nur für dich und ich habe mich um dich gekümmert und die Informationen im Video sind tatsächlich die aktuellen Informationen, die ich habe. Ich meine, wenn ich so ein Video bekomme und der erzählt, was ich gesagt habe und sage, es wäre interessant, natürlich sage ich, na, dann treffe ich mich halt mal, ne? Die 15 Minuten, eine halbe Stunde. Und ab da ist natürlich, ne, kommt es darauf an, wie gut du verkaufen kannst. Aber ich sag mal, Videoselling, super, super Tool. Nur halt aufpassen, dass es halt auch nicht wie die Cold Mails quasi so auf Cold Videos wird. So dass ich ja ein Video mache, so sehr geehrte Damen und Herren. Ich habe auf Ihrer Webseite gesehen, Sie haben eine Website. Und jetzt, bababababam. Das funktioniert halt nicht. Im Schnitt habe ich es, glaube ich, geschafft, 50 Videos pro Tag, wenn man es wirklich durchprozessiert haben. Es war aber durchprozessiert, also wirklich so die Skript nach der Reihe, schon die Vorfertigung gemacht und dann die 50 Videos durchgemacht, gesendet. Mehr haben wir aber in der Woche nicht gemacht. Na, und dann passt es an, 25 Termine bis 30 Termine sind pro Woche dadurch rausgekommen.
Nicht schlecht, ja. Also ich nutze es für Kaltakquise gar nicht, momentan. Ja. Also es ist einfach auch eine Ressourcensache bei uns. Wir sind ja immer noch ein kleines, mittelständisches Unternehmen. Ein
Thema. Ich jetzt selbst nutze auch nicht, aber war ein Thema für andere Firmen an. Und ich glaube, jedes Unternehmen braucht eine eigene Strategie.
Genau, also bei uns ist es eher im nächsten Schritt. Ich habe super Erfolg, wenn Leads reingekommen sind. Erstgespräch ist gelaufen, das mache ich immer telefonisch. Es gibt nämlich wirklich welche, ich habe es früher auch mit Video gemacht, die am Anfang doch lieber erstmal ein Telefonat haben und ja, manchmal fragen, welchen Sachen, wieso das Erstgespräch sie machen. Wie soll ich, ja, geht halt auch ein bisschen schneller, weil wenn ich ein Video call mache, bin ich natürlich hier im Studio. Danach kommt der Termin, wo es darum geht, wie sieht das oder wie würden Sie später in Ihrem Studio wirken? Was können wir alles machen? Welche Möglichkeiten gibt es? Da bin ich im Studio. Und dann ist halt der nächste Schritt bei uns den Workshop. Das ist natürlich ein Produkt, was dann schon verkauft wird. Und da gibt es 50-50. Die einen sagen sofort zu und die anderen überlegen nochmal und brauchen ein paar Infos. Und da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn dann keine Rückmeldungen kommen auf unser Angebot, dass ich da eine kurze Videobotschaft schicke. Das hat eine Conversion Rate in Anführungsstrichen, also dass es geöffnet wird und die Leute reagieren von nahezu 100%, weil ja das kein völlig kalter Kontakt ist. Und wo es hervorragend funktioniert, ist, Workshop hat stattgefunden, Bedarfsanalyse gehört ja auch dazu. Wir haben als Ergebnis des Workshops ein Konzept fürs Studio entwickelt und daraus ein Angebot erstellt. Und dann dieses Angebot inklusive Konzept des Studios, was ich als Keynote-Präsentation in 2D mit Produktbildern, also dass man schon so eine Ansicht hat, es ist jetzt nicht hundertprozentig maßstabgetreu und so, aber so halbwegs fotorealistisch, man sieht, okay, so sieht der Regietisch aus, so würde der Raum aussehen. Das kann ich nicht als PDF rausschicken, weil es erklärt sich nicht von selber. Das erschlägt die Leute erstmal, wofür ist denn das da und was soll das? Und das erkläre ich halt alles in dem Video. Und im Nachgang, nach dieser Erklärung, auch Ansicht von oben und Produkte zum Teil, dann gehe ich nochmal wirklich das schriftliche Angebot durch. Also hier der Posten heißt das, der Posten heißt das und so weiter und so fort. Conversion Rate 100%. Also es gab jetzt einen Kunden mal, der sich das Video nicht angeguckt hat, der halt nur auf den Preis geguckt hat. Na gut. Ist halt so. Steht noch aus, ob es wirklich ein Kunde wird, nach dem Thema jetzt. Aber ansonsten immer mega gutes Feedback, weil die Leute kennen es halt nicht. Und du sparst dir viel Zeit, viel auch Diskussionen, die gar nicht nötig werden, weil es einfach Missverständnisse gibt. Von daher kann ich nur sagen, absolut wichtig und richtig, das zu machen. Ja, und da fällt mir noch was ein.
Ja, bitte.
Nur bevor ich es vergesse, wir wieder weiter sind beim Thema, weil du eben sagtest, ich könnte in viele Firmen reingehen und tolles Equipment sehen. Ja, habe ich ganz, ganz, ganz häufig erlebt. Das ist auch etwas, was ich von manchen, gerade großen Unternehmen in Gesprächen erzählt bekomme. Ja, wir haben ja schon ein Studio. Hatte ich vor ein paar Monaten mit einem großen Druckerhersteller. Da war ich bei so einem Netzwerktreffen und da kam ins Gespräch und meinte dann der Chef vom Marketing, ja, wir haben ja auch ein Studio, richtig toll mit Greenscreen und so. Und dann meinte ich, wie oft nutzt ihr das? Ja, so einmal im Monat. Sag ich, wieso habt ihr das? Ja, in der Corona-Zeit haben wir das ja fast jeden Tag benutzt. Lass raten, das Problem ist, dass es dafür immer Personal braucht. 2 bis 3 Leute, die Technik bedienen, alles hochfahren. Und das ist wahrscheinlich auch eher von euch selber zusammengestellt. Also seid doch nicht sicher, ob das alles optimal ist in den Prozessen. Also ein paar Stunden Vorbereitungszeit. Ja, genau das, woher weißt du das? Sag ich ja, weil das ist eigentlich bei allen Firmen das Problem. Es gibt auch welche, die haben dann richtig 6-stellig in die Hand genommen, haben sich so Studios bauen lassen, aber immer als Regiestudios. Und das ist der Tod, diese Regietechnik, also das getrennt zu haben, dass andere Leute die Technik bedienen und einer agiert nur. Das ist der Tod der tagtäglichen modernen Videokommunikation.
Ja, absolut.
Funktioniert nicht.
Absolut, 100%. Also auch aus eigener Erfahrung. Ja, immer das Gleiche. Wenn du eine zweite, dritte Person brauchst, bist du raus. Brauchst eine Abstimmung, machst du nicht. Was du es allein bedienen kannst, machst du es. Ja, voll.
Genau.
Das ist wirklich das Erlebnis. Und was ich vorher noch sagen wollte oder noch ergänzen wollte zum Videothema, was wieder so Richtung Tech und Innovation geht, wenn man sich jetzt zum Beispiel Microsoft Mesh anschaut, was jetzt auf uns zukommt, diese immersiven Räume, das zusammen im, nennen wir es nicht Metaverse. Metaverse ist quasi jetzt so, ne? Ist schon woanders, aber es gibt ja auch das große industrielle Metaverse, wo es ja total Sinn macht. Große Maschinen, die ich zerlegen kann. Zum Beispiel habe ich auch gesehen, von der Tesla-Fabrikation wurde auf 3D nachgebaut. Ne? Und du kannst jedes einzelne Teil der Maschine, die eben quasi die Tesla-Bleche druckt, ansehen. Mhm. Macht total Sinn. Und so ist es halt auch mit den immersiven Räumen, die kommen, wo du Videos integrieren kannst, wo du 3D-Erlebnisse hast, wo du komplexe Sachverhalte darstellen kannst. Und ich glaube, das ist es auch, was du vorher gerade erwähnt hast. Es geht ja darum, etwas Komplexes einfach darzustellen. Und da hilft dir Video ungemein. Und es ist vielleicht auch das einzige Format, das es halt schafft, innerhalb von einer Minute das zu erklären. Lies mal einen 7-Minuten-Artikel, den kriegst du halt in eine Minute Video rein, ohne dass Missverständnisse sind. Und ich glaube, das macht's nach wie vor spannend, egal was noch kommt. Wir werden auch immer gerne Menschen anschauen, die sich versprechen.
Und auf jeden Fall.
Die halt was machen. Und da will ich halt auch nicht die KI oder den KI-Influencer haben, der dann, wie gesagt, mit dem Lippensynchron das Gleiche erzählt, weil du bist halt irgendwie nach 2 Minuten bist eingeschlafen. Ja, was auch noch nicht viele verstehen, dass diese Emotionen auch rüberkommen. Du kannst mit Videos super mit Emotionen arbeiten.
Emotionen, jegliche Art von Menschlichkeit, Beziehung, Vertrauen, ganz groß, aber auch nur mit echten Menschen, bin ich sicher. Und was mich, was mir gar nicht so bewusst war, bis vor 2 Jahren oder so, hat mich mal jemand draufgebracht, der das Thema auch eher theoretisch oder analytisch betrachtet hat. Er sagte, überleg mal, wie viele Wertebotschaften du mit Video vermitteln kannst. Du schickst einem Kunden Situation, auch das haben wir bei unseren Kunden erlebt. Wir nutzen das Studio für viele, viele Einsatzgebiete, unter anderem auch im Vertrieb, das heißt im Vorfeld, um Produkte zu zeigen, im ersten Videogespräch. Kunde kauft dann das Produkt und im Nachgang wird dem Kunden dann über einen Videocall gezeigt, wie das Produkt, etwas Größeres aus dem Maschinenbau, hergestellt wird. Gucken Sie, Herr Meier, jetzt gerade Ihre Fertigungsstraße ist in der Herstellung oder Ihr Roboter, den packen wir gerade ein, machen wir gerade einen Videoschalter rüber. In unsere Versandabteilung, das da ist Ihrer, wollte ich Ihnen nur mal sagen und ne, laut unserer Spedition ist er übermorgen da und wenn Sie fragen, weißt du so, 10 Minuten Videocall ist kein Upsell möglich wahrscheinlich, du verkaufst nichts Neues. Aber du, der Kunde ist ja so dermaßen bauchgepinselt und zwar nicht unangenehm,
genau.
Na, der wird, wenn er wieder was braucht, wahrscheinlich gar nicht erstmal bei der Konkurrenz gucken, sondern weil er weiß, also den Service kann ich mir nicht vorstellen, dass es jemand anders bietet. Und das ist nur ein, also das ist Wertschätzung als ein Wert. Und selbst wenn du eine Videobotschaft schickst, Na, Herr Eschlager, ich habe für Sie mal hier kurz zusammengefasst, wie jetzt unser weiteres Prozedere ist. Das ist Wertschätzung. Das zeigt, du bist innovativ unterwegs, weil es nahezu keiner macht. Du bist schnell, du bist aktuell. Das sind so viele Sachen, die so unterschwellig mitlaufen. Kriegst du mit Text im Leben nicht hin.
Na, und es ist auch, ich glaube, du hast es vorher schon angesprochen, auch ein Beispiel. Das war ein große Gartenbauunternehmen, auch mehr dazu. Also, wie gesagt, Begrünung etc. Und der sagt einfach, naja, ich kann den Jungen das nicht mehr per Text schicken, wann sie das lernen. Also, da gibt's ja 100.000 Möglichkeiten, die hat man dann eh erklärt, aber du steigst dann auch irgendwo bei Gartenbau aus, so nach 2 Minuten. Und sagt, okay, ich schicke dir das aber jetzt nicht, sondern er macht immer 15-Sekunden Videos. Das heißt, er bildet seine Lehrlinge damit aus, dass er quasi aktiv was macht und dann mit dem Handy im Querformat das in 15 Sekunden, so à la Short oder TikTok, aufnimmt und dann schickt er seine Lehrlinge. Und seitdem verstehen es die Lehrlinge weit besser und nehmen das quasi auf. Und in den Vorträgen haben sie es nicht geschafft und er sagt, na, ungefähr eine halbe Stunde Vortrag, für das mache ich jetzt 2 Minuten Videos. Auch ein Element, weil es natürlich auch die junge Generation so gelernt hat, die ist damit aufgewachsen. Für uns war Video noch immer große Filmproduktion, großer Star,
tagelange Arbeit.
Tagelange Arbeit, na, für ein paar Minuten, keine Ahnung, Wochen, die du im Schnitt verbracht hast. Aber das ist ja alles möglich. Ne? Die junge Generation wächst auf und die sagt, na, ich will nur mehr über Video lernen. Weil YouTube ist das Beste, das ist der größte Online-Kurs der Welt.
Ja. In Wirklichkeit. Ich gucke auch nur bei YouTube, muss ich ganz ehrlich sein, mittlerweile. Da kannst du vorspulen bis zu dem Punkt, wo du es brauchst. Ich habe eine Statistik gelesen, ich weiß nicht mehr von wem die war, ich glaube, war das nicht sogar von Statista? 65 oder 75% der Generation Z schauen sich bei einer Kaufentscheidung, wir reden noch nicht mal, das war explizit da erwähnt, nicht von teuren Dingen. Also wenn es jetzt eine Flasche Cola ist, nee, das nicht, aber welche Schuhe, welche Sonnenbrille, sonst was, technische Dinge vor allen Dingen, Produkte aus dem Kosmetikbereich, Körperpflege, alles. Erstmal nach einem Video bei YouTube. Und dann wird die Kaufentscheidung extrem dadurch beeinflusst, wenn nicht auch sogar nur dadurch getroffen. Und das ist auch ein Punkt, was, glaube ich, viele Firmen, ich glaube, die großen Konzerne, die sind ja noch ein bisschen anders unterwegs, aber gerade der ganz breite Mittelstand, wo ja irrsinnig viele Unternehmen sind, die da eigentlich tätig werden sollten, noch nicht verstanden haben. Wer hat die Deutungshoheit bei YouTube? Ich habe jetzt zum Beispiel, ich habe einen Raspberry Pi mir gerade zusammengebaut, hier für unser Pop-Up-Studio für unterwegs, um da ein paar Steuerelemente drüber laufen zu lassen. Der Hersteller, irgendein chinesischer Hersteller für so ein Metallgehäuse, damit du keinen Lüfter brauchst, die Anleitung dabei war total Grütze. Das war nicht eindeutig. Also YouTube, da gab es ein einziges Video zu diesem Gehäuse von dem Raspberry Pi. Ein einziges Video. Hätte der jetzt totalen Unsinn erzählt und gesagt, dieses Gehäuse ist Schrott, ich hätte es wahrscheinlich eingepackt, weil ich sowas noch nie gemacht habe. Und ne, gerade beim Thema Thermik und Rechner bin ich wirklich vorsichtig, weil ich es mal erlebt habe, wie es einen zerschossen hat. Weil diese Leiterpaste nicht richtig aufgetragen war, hätte ich es mir vielleicht so überlegt und hätte es zurückgeschickt. Ne? Also da habe ich es zum ersten Mal bei mir selber erlebt, wie entscheidend für mich dieses eine Video war, das Produkt wirklich auch, ich hatte es zwar schon gekauft, aber auch zu behalten. Und das verstehen viele noch nicht. Die denken, das ist Spielerei, irgendwelche Influencer, die dann hier die Produkte auspacken. Weil, fällt mir auch gerade was ein, sorry, dass ich so sehr wird, weil das Thema hatte ich nämlich die Tage mit jemandem, ich werde jetzt seinen Namen nicht nennen, aber den wir auch auf dem Influencer-Forum beide kennengelernt haben, der auch für einen großen deutschen Konzern arbeitet, der nicht offiziell Corporate Influencer dieses Konzerns ist, weil er halt sagt, die müssen es wirklich noch lernen. Die haben zwar ein Influencer-Programm, aber das Corporate Influencer-Programm bei denen heißt halt, du hast eine Idee, du reichst es zum Chef, zum Chefchef oder Chefchefin, da geht es über 3 Tische, dann wird es zusammengestrichen auf das, was dem Konzern passt, dann kriegst du es zurück, da ist nichts mehr von dir dran und es sieht aus wie Werbung. Und da sagt er auch, das machen viele Firmen beim Corporate Influencing, und das ist bei YouTube, ist es gleichen Grün immer noch falsch. Die Inhalte, die sie veröffentlichen, sind zur Unkenntlichkeit glatt gebügelt, firmenpolitisch korrekt, perfekt und sonst was, und deshalb sofort im Unterbewusstsein bei den Zuschauern als Werbung abgestempelt und es wird weitergescrollt. Und das müssen auch noch viele verstehen.
Ich wollte es jetzt ein bisschen härter ausdrücken und sagen, wer schaut denn den Scheiß?
Ja, das ist ja eine Dauerwerbesendung.
Ja, weil das schaust du nicht. Meine Jungs, ich habe ja zwei Söhne, ja, die schauen YouTube, die sind angefressen, wenn eine 30-Sekunden-Werbung kommt. Das kannst du dir nicht vorstellen, weil YouTube Premium braucht, ja, weil die schreien teilweise, weil das wollen sie nicht. Jetzt was die Jugend angeht, ja, und da reden wir schon von 18-Jährigen auch, ne? Also,
wenn ich
der auch schon darf jetzt eben stehen und der sagt einfach, nee, du will ich nicht, ich will mir die Werbung nicht antun, ich, ne? Da sind 30 Sekunden, eine Minute schon viel, viel zu lang, ja, und die Konzerne reden noch immer, das sind irgendjemand. Glaubst du, dass irgendjemand eine Firma interessiert? Glauben die Firmen selbst, dass sie ein Logo oben haben und es ist doch so toll, was wir machen und das muss doch jeder honorieren. Es interessiert keine Sau, was du verkaufst. Es interessiert keine. Nur dann, wenn ich sage, ich brauche was in dem Bereich, wen nehme ich denn? Dann fängt mich die Firma zum Interessieren an. Aber auch nur so lange, bis ich mein Problem gelöst habe. Dann habe ich das nächste Problem und dann habe ich die Firma schon wieder vergessen. Mhm. Bestenfalls. Und darum sage ich immer, was glaubst du, wenn du jetzt 500 Werbeplakate rausgibst, was keinen interessiert, bringt es auch nichts, wenn du 100 rausgibst. Und so sind ja die Werbung nach wie vor aufgebaut. Und wir haben einen totalen gesellschaftlichen Wandel. Wir haben so viel, das ist vom Fachkräftemangel bis zu dem gesehen. Und all das ist es. Und wir agieren heute immer noch so 80er. Wir sperren die Leute weg, die haben wir bezahlt, die gehören uns. Wir peitschen sie übers Wochenende. Nein, die dürfen nicht in die Sichtbarkeit. Die dürfen nichts Schlimmes über die Firma sagen. Das, was du sagen darfst, ist abgeht. Ich meine, was ist das? Das ist Micromanagement. Überall steht, Micromanagement ist so schlecht für ein Team. Ja, aber das ist ja Micromanagement. Und das ist ja quasi, was sich überall durchzieht. Und das kannst du egal wo machen. Und das ist auch nicht die Unternehmen so richtig so, ich will ja modern neu werden und mich diesen gesellschaftlichen Ansprüchen stellen, aber irgendwie komme ich nicht aus meiner Haut. Ja, und das hast du halt. Und es ist auch nicht mit einem Wechsel mit einem Jungen getan, ganz ehrlich. Gibt's auch genug Beispiele, ja. Ein Junge ist nicht immer die Lösung. Und ich sage auch genauso ist ein Alter oder eine Alte auch nicht immer die Lösung, ja. Darum sage ich, du brauchst den richtigen Mindset, der richtige, und das kann ein 50-Jähriger, 60-Jähriger sein, das kann ein 20-Jähriger sein, das ist total egal. Und die Frage ist halt einfach, gehe ich den neuen Weg? Und bei mir hat's bei LinkedIn haben ja auch immer viel gesagt, warum machst du das? Du verdienst kein Geld. Das ist nur dein Hobby. Du sitzt am Abend da und schreibst noch Beiträge. Am Wochenende nimmst du ein Video auf. Was tust du das an? Mir hat es erstens mal Spaß gemacht und zweitens war eins klar, ich habe immer Geschäfte über LinkedIn gemacht. Aber es war nie ein Funnel. Es war nie ein LinkedIn-Sales-Navigator. Es war kein klar mit Zielgruppe und dann über die Kommentare. Sondern es war immer, immer, immer über die Bande. Und das müssen Leute begreifen. Es ist kein stringenter Prozess. Und wir sind da auch wieder, diesmal nicht mehr in die 80er, sondern in die 90er, hier Whitepaper downloaden, dann habe ich die E-Mail-Adresse, dann kommt in mein System, dann schicke ich ihm 20 E-Mails, wo ich sage, wie cool ich bin. Wird nicht funktionieren, sondern ich muss über die Bande spielen, immer wieder Themen anschneiden, nach dem siebten Mal kennt mich derjenige, er kommt zu mir, vielleicht nicht über LinkedIn, aber derjenige von LinkedIn empfiehlt mich vielleicht in der Offline-Welt jemanden weiter, zu dem ich dann komme. Teilweise sind es Offline-Kontakte, die ich vorher schon hatte, die mich über LinkedIn beobachten und sagen, das ist cool, was du gesagt hast hierüber. Es gibt keine stringente Sales-Strategie. Es ist halt einfach immer über die Bande und es ist nichts anderes wie eine digitale Übersetzung des klassischen Netzwerks. Mhm. Ja, und genau deswegen tun sich so viele bei LinkedIn schwer, weil sie keine Facebook-Ads schalten können, weil sie den CPC nicht haben, weil sie diese Kosten nicht haben, weil es halt einfach das gute alte Netzwerken ist.
Und dann, weil sie das auch nicht können. Na, das genau, ist es ja.
Weil sie nicht netzwerken können. Wenn du netzwerken kannst, dann weißt du, wie du mit LinkedIn umzugehen hast. Dann ist aber komplett egal, wie der Algorithmus ist. Es ist komplett egal, um welche Uhrzeit du postest. Sondern einfach klare Netzwerke. Ich gehe nicht zu einer, oder das beste Beispiel ist, das habe ich vom Robert Seger, das war super, mal auf einer Konferenz hat er gesagt, wenn du eine Dame kennenlernst, gehst du auch nicht hin, stößt du ihr hin und sagst, na, wie schaut's aus, geh mal. Dann wirst du auch mal reden, ja, oder wirst auch mal etwas trinken und dann wirst du vielleicht draufkommen, hey, das passt zwischen uns gar nicht.
Ja.
Ja, lass uns dann nach links und nach rechts gehen. Ja, das ist Netzwerken. Und Netzwerken heißt das nicht, spitz auf meine Zielgruppe, ich verkaufe IT-Software, ich bin jetzt nur mit der IT-Software, sondern es gibt vielleicht jemanden, der Coach ist, aber der kennt den Chef von einer IT-Software-Firma. Haha.
Das ist es.
Ja, kannst du jetzt auch nicht sagen. Und noch ein Tipp dazu, im ersten Netzwerk machst du am wenigsten Geschäfte. Ich mache eigentlich fast mit keinem Geschäfte, der bei mir kommentiert, liked oder direkt den Kontakt. Und mit dem mache ich die Geschäfte nicht. Manchmal, klar.
Das ist bei mir genauso, kann ich nur bestätigen.
Jetzt das zweite, dritte Netzwerk, da machst du dann das, die Empfehlung. Weil da gibt es im zweiten, dritten Netzwerk tatsächlich das Problem und das geht dann über die Bande zu dir. Offline, online, Treffen, durch einen Kontakt, durch einen Anruf, durch einen Chat, wie auch immer. Aber darum muss man halt auch diesen Leuten ein bisschen das Wasser abgraben und sagen, dieses Sales Funnels und Sales Navigator und dieses Kommentieren strategisch, das ist gut sein. Ja, im Endeffekt, kommentier, wenn du sagst, es ist eine lässige Geschichte und ich kann gut dazu kommentieren. Und wenn es noch dazu passt, weil das jemand ist, ne, mit dem du in Kontakt treten willst, ist doch super. Aber ich schreibe doch nicht irgendeinen Kommentar, war viel Glück, Rakete, nur weil ich das jetzt tun muss und ich bin der Erste. Na, super. Das wird halt nicht verstanden. Ich glaube, das musst du halt einfach nicht einfach, was, wie Netzwerken funktioniert, kauf dir zwei gute Netzwerkbücher, gibt's genug, ja, und das übersetzt du digital für deine Strategie, fertig. Mehr ist es nicht. Und ich glaube, da müssen wir wieder zurück, so ein bisschen so die Einfachheit und den Spaß dran und das Glück dran. Und im Endeffekt ist wie eine große Klassenfahrt, ja, wo jeder mit jedem redet und am Ende des Tages sagt er, ja, im vorigen Bus, da kriegst du ein Geschäft.
Ja, das ist wieder genau, wo wir am Anfang waren, beim Corporate Influencer Forum, nämlich genau das. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen fies, die Nase lang machen, weil das halt keine öffentliche Veranstaltung ist, muss man halt auch sagen. Da kommt man nur auf Einladung rein, aber das ist genau das, was ich da erlebt habe. Wenn ich jetzt mit irgendjemandem, sag ich mal, BWLer sprechen würde, lass uns auf die Veranstaltung fahren. Ich meine, ganz ehrlich, meiner Frau und mir hat es Kosten verursacht. Ja, zweieinhalb Tage waren wir. Na, nur zwei Tage waren es, konnten wir nicht arbeiten. Jetzt ist Essen ja auch nicht so weit weg gewesen von uns. Das heißt, am ersten Tag mittags hingefahren, abends aufgebaut, den nächsten ganzen Tag war die Veranstaltung, nochmal eine Nacht übernachtet und am dritten Tag morgens zurück. Also waren zwei ganze Tage weg, zwei Übernachtungen plus Essen. Abends haben wir auch alles bezahlt, aber waren mehrere hundert Euro weg plus Verdienstausfall. Da würde jemand, der brutal rechnet, sagen, ey, das ist doch Blödsinn. Du bist kein offizieller Corporate Influencer, deine Firma zahlt's nicht, also ne, bist ja nicht bei irgendeinem Unternehmen. Lass den Quatsch. Bringt nichts. Oder jetzt München im April, nächstes Mal ist natürlich noch ein größerer Kosten- und Zeitfaktor. Da sind wir insgesamt drei Tage, wahrscheinlich fahren wir sogar vier Tage hin, wenn wir schon mal in München sind. Würde einer auch sagen, bringt gar nichts. Ja, aber der Witz ist, mir war natürlich klar, dass ich nicht mit ThyssenKrupp oder anderen Konzernen, die da sind, Geschäfte mache. Bis man, das habe ich selbst bei großen Mittelständern, mit denen wir zu tun haben, erlebt, bis du da reinkommst als Frischling, als Neuling, das braucht lange, weiß ich. Der Punkt ist nur, dass ich jetzt schon, gerade vorgestern auch schon wieder, mehrfach von Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Veranstaltung weiterempfohlen, wie du gerade sagtest, in das zweite, dritte Netzwerk von denen. Genau. Jetzt letzten Freitag war die erste Social Drinks Veranstaltung vom Baschi und vom Steffen Wetzel in Düsseldorf, auch LinkedIn Netzwerktreffen in Düsseldorf, da habe ich Leute vom Corporate Influencer Forum aus Essen wieder getroffen und dadurch mit anderen Leuten bin ich dadurch ins Gespräch gekommen. Also das ist, es ist ja auch ein Geben und Nehmen. Für mich ist immer die größte Freude beim Netzwerken, das habe ich früher schon, als ich hauptsächlich in der Musik- und Medienbranche unterwegs war, immer gewesen, wenn ich neue Leute kennengelernt habe und die erzählt mir von ihren Herausforderungen, Problemen, nenn es wie du willst, das macht ja jeder ziemlich schnell, wenn man sich kennenlernt im Business-Kontext. Dann ist bei mir schon das Kino oben losgelaufen. Wie kann ich ihm jemanden oder wen kann ich vermitteln, der ihm eine Lösung bietet? Genau. In den Branchen war das was anderes, aber wo ich jetzt tätig bin, sagen wir in der Industrie im weitesten Feld, ist das viel, viel spannender. Einfach, weil da auch was wirklich passiert. In der Musikbranche hieß immer, wir machen mal was, da passiert nichts, ist das Schlimme. Aber jetzt ist das Tolle für mich, seit ein paar Jahren zu erleben, dass dann auch wirklich was passiert. Und das ist Netzwerken. Geben und dann nehmen. Und was du eben sagtest, diese ganzen Sales-Funnels-Typen, das klappt. Das klappt bei B2C, klappt das, weiß ich von manchen Leuten, die das machen, klappt das immer noch. Aber das ist kein Geben und Nehmen. Das ist ein Nehmen. Und wenn die Leute bezahlt haben, dann kriegen sie auch was dafür. Aber es ist nicht dieses in Vorleistung gehen, um Vertrauen zu bilden. Weil selbst diese White Paper und so, das habe ich auch alles gemacht. Du musst ja erstmal deine Daten abgeben, bevor du das White Paper bekommst, was zum Vertrauensaufbau da ist. Habe ich übrigens letztens eine schöne Erfahrung gemacht. Ich habe für den BVMW ein Webinar zum Thema Videokommunikation im mittelständischen Unternehmen gegeben. Witzigerweise auch einige Anfragen danach bekommen, aber das Schönste war, dass eine Teilnehmerin eine sehr lange, doch ziemlich lange, also bestimmt 10 Sätze oder mehr, noch echt lange E-Mail an, ich glaube IHK Frankfurt war es, geschrieben hat, an die Geschäftsführung, an mich in höchsten Tönen gelobt hat und gesagt hat, sie müssen den Herrn Gübster unbedingt mal als Referenz zu dem Thema einladen, wo ich auch noch dachte, wie geil ist das denn? Ne, die muss ja nicht. Und sie hat reingeschrieben, und das Tollste war nicht nur der Inhalt, sondern dass wir im Nachgang auch sowohl die Präsentation, die Folien als PDF, als auch die Aufzeichnung vom Webinar ohne E-Mail-Adresse abgeben zu müssen, erhalten haben. Und da dachte ich, ach, schau mal an.
Ja, voll.
Das fällt den Leuten schon auf.
Diese kleinen Stellschrauben sind das, ja. Und ja, das muss man auch sagen. Also ich kriege ungefähr 15 Anfragen in der Woche, wo mir Leute sagen, du kennst du jemanden in dem Bereich. Also jetzt nicht, klar, ich kriege auch Gott sei Dank auch andere Fragen, aber ich sage im Schnitt sind es 10 bis 15, wo einfach sagen, du, ich brauche da einen SEO-Spezialisten. Oder du Video hast da mit dem Florian, ne? Wie schaut es da aus? Du hast doch einen Kontakt zu dem. Mit dem Christian, mit dem Clerici Christian mache ich viel. Ja? Keine Ahnung, kriege ich 3 Antworten. Du kannst mir mal mit dem Christian verbinden, weil ich hätte da ein Projekt, das könnte man dann gemeinsam machen. Das bedeutet, ich gebe dem Netzwerk jedes Mal, jede Woche 15 Kontakte weiter, wo sicher 50% was werden. Also ich gebe 7 bis 8 Geschäfte in der Woche weiter. Was für mich ganz logisch ist. Ich mag nicht SEO machen. Sondern ich weiß, den kenne ich, den vertraue ich, der ist gut. Bitte hast den Kontakt. Ne? Ein Chat aufgemacht, die LinkedIn, da vernetzt sich miteinander, viel Spaß. Kostet mich nichts. Ja? Die Leute kommen und ich kann sie miteinander vernetzen. Ist doch wunderbar. Aber genau gleich läuft es im anderen Fall dann. Ja, jeden, den ich mal vernetzt habe, wird er mich denken für meine Themen. Und das verstehen die Leute nicht. Das dauert Zeit, das braucht Vertrauen, das braucht nicht wirklich eine Strategie. Also ich finde immer so Strategie und Taktik bei Netzwerken immer so ein bisschen schwierig, würde ich sagen. Ja? Also muss ich mich mit jemandem vernetzen, weil ich dann was mit ihm will und muss ich dann nett sein und mit ihm reden? Das ist dann für mich immer so ein bisschen schwierig. Ich würde sagen, ja, weil du kannst mit jedem Geschäfte machen, da gibt es ja auch immer dieses Motto oder auf LinkedIn natürlich immer so auch ein guter Beitrag, wenn die Leute sagen, ich arbeite nur mit Leuten, die mir passen. Wo ich sage, nein, ich nicht, weil Arbeit ist Arbeit und privat ist privat.
Du musst ja nicht mit jemandem ins Bett gehen. Ja.
Ja, also Entschuldigung, ich gehe nicht am Abend mit jemandem trinken oder sonst was oder erzählt mir seine Lebensgeschichte, sondern im Endeffekt geht es um ein Business, das ist der Prozess, kriegen wir das hin. Ja, fertig.
Genau.
Und ich glaube halt einfach, dass so viel Fehlinformation da draußen gibt oder so viel Geschäfts- und Businessmodelle und wir einfach diese ganze Sache viel lockerer und leichter für uns alle machen könnten. Nämlich miteinander zu geben, das zu verteilen, Netzwerkkontakte miteinander aufzubauen. Ja, und da hat jeder was davon. Keiner muss dem anderen was neidisch sein, gierig sein.
Aber das ist ein Mindset-Thema, wie du schon gesagt hast. Entweder ich denke in Fülle oder ich bin im Mangeldenken. Ja. Und entweder ich habe verstanden, jetzt ein bisschen spiritueller auszudrücken, dass meine Lebensaufgabe ist, anderen Menschen zu helfen, groß zu werden, weiterzukommen, wo ich mittlerweile davon überzeugt bin, dass das alle unsere Aufgaben ist, also die Aufgabe eines jeden Menschen, das ist ja auch, was ich so mitkriege, so von Freunden, Kontakten, die sich sehr in der spirituellen Szene aufhalten, wo man auch schon von einem Zeitenwandel spricht, weil die Menschheit immer mehr von diesem rein ego-getriebenen Gedanken sich wegbewegt, dieses hin zu, wir müssen uns gegenseitig helfen, dafür sind wir auf der Erde. Und es gibt halt einfach sehr viele, es sind auch diese, ich will in 6 Monaten 6-stellig sein Typen, die halt total ego-getrieben sind und für die ist Networking, hallo, was kannst du, ne? Hier kriegst du meine Visitenkarte, was kann ich von dir? Ne?
Das mag ich nicht, weil so Anfrage kriegt. So, ich habe das und lass uns reden, weil ich habe da eine Firma XY, da bist du schon raus. Ne? Also das mag ich auch nicht. Das, ja, keine Ahnung, weil ich schon genau weiß, was passiert. Ich krieg die ersten 10 Minuten halt den Hardcore, ich muss das immer österreichisch aufpassen, das auszusprechen. Pitch. So, jetzt habe ich es. Ja, und den kriegst du Pitch. Sofort. Ja. Genau, da muss ich mal aufpassen, was der mit dem österreichischen Bäh. Und das ist halt so, du kriegst im Endeffekt 10 Minuten deiner Zeit gestohlen.
Ja.
Ja, wo du eigentlich schon nach 10 Sekunden sagen kannst, brauche ich nicht. Ja, und das will ich nicht. Deswegen sage ich, na, da ist mir die Zeit zu schade, will ich nicht. Das ist das Problem. Ja, wenn man derjenige, der im E-Mail klar machen kann, dass ich 15 Minuten meiner Zeit einsetzen kann und das okay, dann würde ich das machen. Ja, wir tauschen immer wieder aus mit Kontakten. Ja, der sagt einfach, hey, cooler Text ausgeschrieben, ich habe das geschrieben, lass uns mal quatschen beim Kaffee. Hast du bei mir zu 80% gute Chancen? Und ich sage, ja, lass uns die Zeit investieren, die 15 Minuten. Ja, und das ist es. Aber ich will natürlich nicht, weil Zeit ist, glaube ich, das wichtigste Gut. Nicht nur der Zeit, sondern immer. Und deswegen bitte geh sorgsam mit meiner Zeit um und ich werde auch sorgsam mit deiner Zeit umgehen. Das ist der Deal. Und was du gesagt hast, da wäre ein super Buch dazu gelesen, im Grunde gut. Was ist den Autor nicht? Ich glaube, das ist schon wieder verborgt. Das zeigt aber aus, hast du auch Herr der Fliegen in der Schule gehabt? So Lord of the Flies.
Peripher, ja. Peripher.
Ja, also ja. Quasi so eine Truppe junger Schüler quasi wird auf der Insel ausgesetzt oder Flugzeugabsturz kommt dort
hin. Ja, ich glaube, die stranden irgendwie, ja.
Genau, die stranden irgendwie und da bilden sich halt so Subkulturen, ne? Und sie werden eigentlich böse, ne? Also sie beschmieren sich dann mit Blut, jagen das Ganze und es kommt zum ersten Mord dort, ne? Und das wird uns ja auch in der Schule schon eingehämmert, ne? Dass wir Menschen eigentlich schlecht sind. Und wir brauchen eigentlich jemanden, der uns sagt, was wir zu tun haben. Weil wir sind schlecht. Und das Buch widerlegt diese Theorie ausgezeichnet, weil es gab wirklich einen Fall, wo 4 schiffsbrüchig waren, 4 Jungen, genau in dem Alter. Und ich sage genau andersrum. Sie haben sich durchgehend geholfen und alle 4 haben überlebt. Und je mehr und je strenger da war, desto mehr haben sie miteinander geholfen. Wenn du Weltkrieg 2 zurückgehst, wie in England alles zerbombt war, haben sich die Leute unterstützt. Ich selber habe es gemerkt, wir haben in St. Wolfgang ein Geschäft gehabt und St. Wolfgang, Wolfgangsee, weißes Rössel daneben. Und uns hat es halt komplett den Wolfgangsee rüber und hat komplett unser Geschäft geflutet. Ja? Wir waren ein halbes Meter unterm See und haben dann rausschruppen müssen. Und auf einmal steht die Wirtin vom weißen Rössel und alle Nachbarn da und schruppen unser Geschäft raus, weil es halt einfach sich gehört. Das heißt, wann was Schlimmes passiert. Und vielleicht merkt man das jetzt da am Wochenende, wenn die Leute auf die Straße gehen. Wie auch immer, wenn was Schlimmes passiert, wir sind im Grunde gut und wir sind im Grunde nicht schlecht. Nur es wird uns halt immer wieder fast schon doktriniert, weil warum würden wir dann eine Infrastruktur brauchen, warum würden wir dann Politiker brauchen, wenn es uns, ne? Da kann man dann jetzt natürlich weiterdenken. Aber ich bin auch der Meinung, das bestätigt ja das Konzept, wir sind eigentlich gut und wir wollen eigentlich helfen. Und alles andere ist vielleicht, ja, vielleicht auch gewollt so in unseren Köpfen implementiert.
Ja, bin ich auch absolut überzeugt von. Da könnte man, glaube ich, einen 10-stündigen Podcast drüber aufnehmen.
Ja.
Wir kommen zum Ende. Aber das ist vielleicht auch ein gutes Schlusswort, denn da können wir wirklich weit gehen, weil ja, das ist auch die Erfahrung und die Meinung, die ich habe, jetzt mal ungeachtet dessen, was hier im Ahrtal bei uns passiert ist. Wobei ich muss sagen, mega culpa, ich habe da nicht viel geholfen, weil ich direkt am zweiten Tag mir irgendwas eingefangen habe und wochenlang krank war. Meine Frau war irrsinnig viel helfen, hat neue Freunde dadurch. Aber ich kenne das auch so, ja, eigentlich aus meinem ganzen Leben. Also ich war immer schon so, ohne mich jetzt hervorheben zu wollen, meine Frau, aber auch wahrscheinlich einer der Gründe, warum wir uns gefunden haben, dass wir immer gerne geholfen haben. Ich bin ja auch nicht ohne Grund, ist mir irgendwann auch klar geworden, auch bei einem Seminar zum Thema Persönlichkeitsentwicklung vor vielen Jahren, wo es darum ging, den Lebenssinn zu finden und verschiedene Übungen dazu halt gemacht wurden oder jeder für sich. Am Ende kam raus, also von vornherein war schon klar, wir sind dafür da, anderen Menschen zu helfen, ja, aber es gibt da trotzdem andere Ausrichtungen für jeden. Und dann wurde mir irgendwann klar, ja, ich bin dafür, mein Lebenssinn ist, andere Menschen groß zu machen, vorwärts zu bringen, mit meinem Wissen, mit meinem Netzwerk, mit meinem Können, mit meiner Energie zu unterstützen, dass sie ihre Ziele erreichen. Ich habe überlegt, was mache ich mein ganzes Leben? Ja, ich habe mein ganzes Leben lang, trotz dessen ich Produktion und so gemacht habe, ich habe trotzdem seit dem ersten Tag, wo ich selbstständig bin, andere Menschen unterstützt durch Coachings. Ich hatte ja eine Trainingsfirma für Audio- und Videotechnik-Training, Vorlesungen, Lehraufträge, Seminartätigkeiten und. Ich habe immer andere Menschen weitergebracht bei dem Thema und konnte das dann, ich habe das immer so als, ja, so als Vehikel zum Geldverdienen gesehen, ne? Weil ich angefangen habe, als meine Kinder auf die Welt kamen. Wir haben sehr früh 3 Kinder gehabt, am Anfang 20.
Andere Perspektive, glaubst du?
Genau, Mann, ne?
Da ändert sich die Perspektive schnell, ja, klar.
Genau, und da war nichts mehr mit auf Tour gehen mit Bands und durch Studios, Tingle, was ich früher gemacht habe. Und dann habe ich gedacht, gut, ja, dozieren, habe ja unsere Firma da aufgebaut, lokal Seminare gegeben. Und irgendwann wurde mir klar, ja, aber das ist vielleicht einfach auch deine Lebensaufgabe. Und als ich das akzeptieren konnte und auch gleichzeitig die Info hatte, der Mensch ist grundsätzlich dafür da, anderen Menschen zu helfen. Ne? Da habe ich auf einmal zum ersten Mal im Leben so ein, weißt du, so dieses, die innere Ruhe, die innere Balance finden gekriegt.
Schön.
Und deshalb, das, was du eben sagtest, man muss nicht mit jedem Geschäfte machen. Jein, also ich bin, ich sag's mal wirklich brutal, an echt einige Arschlöcher gekommen im Laufe meines Geschäftslebens, weil ich früher noch sehr naiv und gutgläubig war oder mir dachte, so kann der doch nicht sein. Der hat mich doch jetzt hier nicht über den Tisch gezogen. Der hat da nicht hinter meinem, wir sind doch Geschäftspartner, also wirklich Leute, denen ich auch wirklich fester zusammengearbeitet habe. der hat mich doch jetzt hier nicht über den Tisch gezogen. Wir arbeiten doch zusammen an den Projekten. Der hat doch jetzt dem Kunden dieses Dreifache berechnet und mein Anteil war nur ein Viertel. Aber das gab's halt. Das ist natürlich in meiner Aufgabe herauszufinden, wo ich näher hinschauen musste, was ich auch gemacht habe. Und ich kann sagen, wir haben extrem selten mittlerweile Kunden. Wahrscheinlich zieht man die dann auch nicht mehr an, wenn man sich dessen so bewusst ist, mit denen es wirklich rappelt. Und da, wo ich schon das Gefühl habe, da könnte es rappeln, dann sage ich mir im Prinzip, ich brauche den Kunden nicht, ich muss nicht mit dem. Also wenn es klappt, okay, aber ich kann loslassen. Und ja, dann funktioniert es meistens.
Genau, man kann loslassen. Ja, genau. Aber ich finde auch, dass jeder einfach die Chance verdient. Ja. Jeder hat einmal einen schlechten Tag oder irgendwas. Ne? Du weißt ja nicht, was im Hintergrund ist. Gerade in Konzernen reden 5 Leute noch rein, der ist total genervt. Wie gesagt, das sehe ich auch so. Aber ich finde es super, dass wir vom Video zum Lebenssinn gekommen sind in einer Stunde.
Ja, also nach 4 Stunden jetzt.
Ja, 4 Stunden haben wir es geschafft. Ja, aber du sagst es, und ich glaube, wir haben eigentlich gute Tipps drinnen gegeben, wie du eigentlich erfolgreich auf LinkedIn wirst, ohne dass wir daraus ein Masterclass gemacht haben.
Ja, das unterscheidet uns jetzt von den 6-stellig in 2 Minuten Typen. Genau. Die hätten das jetzt aufgenommen, hätten jetzt einfach schnell von der KI zusammenschnippeln lassen, rausgerotzt als, das ist der Premium-Kurs von 2 absoluten Cracks mit zusammen 60 Jahren Berufserfahrung. Heute im Sonderpreis nur noch 48 Stunden für 9.697 Euro. Aber danach 25.000 Euro.
Ich war in so ein paar Veranstaltungen. Ich mache das ja immer, dass ich im Januar mir das ein paar Kurse oder sonstiges gebe einfach, ne? Auch so ein bisschen zu sehen, was Neues gibt. Und ja, ich 3-mal war ich in sowas gefangen, ne? Im Webinar-Funnel. Ganz schlimm. So wie du sagst, 3.089 normal, aber jetzt, wenn du die nächsten 48 Stunden bestellst, 2.840 und mein Buch noch mitsigniert, ausnahmsweise dazu und das andere Buch als digitales gesehen, aber jetzt musst du hier klicken und jetzt diesen Gutscheincode und am besten in 24 Stunden bitte das Hotel noch buchen und. Und das Seminar selber hat ausgesagt, du musst dein Mindset anpassen. Wow.
Ach.
Du musst dich fokussieren. Wow. Und du brauchst eine äußere Anziehungskraft, dass die Leute zu dir kommen. Wow. Und ja, man muss halt einfach wirklich, wirklich aufpassen. Es sind so viele Bauernfänger herum. Und man muss einfach wirklich schauen, seinen eigenen Stil zu entwickeln. Und ganz ehrlich, Netzwerken kann jeder lernen. Netzwerken machen wir die ganze Zeit. Verkaufen kann jeder. Wenn ihr Fragen habt zur Plattform, sage ich, jetzt schickt's mal eine Nachricht. Ja, ich schicke euch da Unterlagen durch. Habe ich genug von allen möglichen Sachen. Ja, und dann einfach selber ausprobieren, Spaß daran haben, ja, und dann kommt das.
Und das ist ein schönes
Riesenhebel.
Auf jeden Fall, LinkedIn ist, das wollen immer ganz viele nicht glauben, also gut, ich habe keine anderen Unternehmens- oder Unternehmer-Netzwerk-Bubble mehr, außer über LinkedIn. Ich hatte eine Zeit lang hier regional nicht zu so Treffen gegangen, das war schon traurig teilweise. Also, wenn man gesehen hat, gut, wir sind hier im Ländlich, in der Eifel, Vordereifel, das läuft alles, weil es halt nur regional ist, aber so mal weiterdenken, größer denken, in die Zukunft denken und so, fiel dann doch einigen sehr schwer. Und dann beim Thema Digitalisierung, das war vor Corona, da haben eh alle schon zugemacht. Mittlerweile gehe ich nur noch zu irgendwelchen Netzwerktreffen oder Veranstaltungen, die sich durch LinkedIn-Kontakte ergeben haben und da weiß man auch direkt, wo man dran ist. Ein tolles Beispiel hatten wir eben ganz am Anfang vor der Aufzeichnung, meine Frau Joanna. Ja, also sie ist zwar Videografin, aber ihre Leidenschaft ist Musik. Sie ist halt auch professionelle Musikerin, hat jahrelang als Studiosängerin auch gearbeitet und Geld verdient und hat letztes Jahr eigentlich, nachdem sie das viele, viele Jahre mit mir zusammen gemacht hat, entdeckt, dass das Thema Audio-Content, Musik für Kinder für sie eigentlich ihre Lebensaufgabe ist. Also wir haben viele Jahre lang für eine große Supermarktkette Kinderhörspiele produziert. Daraus haben sich viele Videos ergeben, so monatliche, so aller Sendung mit der Maus Videos, die sie komplett konzipiert und damals noch mit Team zusammen produziert hat. Und irgendwann kam sie dann, sagt sie, eigentlich, ich mache das doch seit Jahren. Ich habe keine Ahnung, wir haben über 100 Hörspiele produziert. Sie hat die Titelmusik und die Zwischenmusiken geschrieben, gesungen, eingespielt. So, und dann hat sie entschieden für sich, weißt du, ich, das ist jetzt mein Ding. Weil mit ihrer eigenen Musik wurde ihr klar, Geld verdienen nicht nur schwer, sondern mittlerweile nahezu unmöglich, wenn man sich nicht völlig verbiegt. Zumindest um ein profitables Geschäft draus zu machen. Und da habe ich gesagt, gut, wenn du dich jetzt so positionierst, dann hast du ja was, wo du jetzt mal wirklich in die Industrie mitgehen kannst. Weil mit ich bin eine freie Künstlerin und mache meine eigene Musik, interessiert da keinen. Und Videografie haben wir schon abgeschrieben als klassisches Thema, weil das ist völlig kaputt seit Corona, also preislich. Es machen wahnsinnig viele, Preise sind aber einfach im Schnitt im Eimer. Und dann hat sie angefangen, so aus meinen 3 Jahren Erfahrung oder 3,5 Jahren bei LinkedIn, ach nee, sind schon mehr, sind 4 Jahre jetzt, hat sie sich da ihr Portfolio, ihr Profil aufgebaut. Und es war im Juli, im Mai hat sie angefangen, im Juli die ersten Kontakte. Irgendwann im September war die Kind- und Jugendmesse in Köln, da war sie, hat da schon mit Firmenkontakt aufgenommen, wo es jetzt langsam, aber zumindest weitergeht. Naja, und letzte Woche kam völlig aus dem Nichts die erste Anfrage für ein schon ordentliches Projekt. Also ohne dass sie, das wäre ein schönes Beispiel, die Person von der Agentur, die sie angeschrieben hat, hat noch nie einen Beitrag geliked, noch nie kommentiert, gar nichts, aber hat sie immer beobachtet, hat sie auch gesagt. Ich sehe mir seit Monaten, seitdem wir verknüpft sind oder sie Followerin ist, sehe ich mir an, was du machst und das, was wir jetzt brauchen, da passt du perfekt. So, und das ist eins von zig Projekten, was in den letzten 3-4 Monaten angestoßen wurde oder gekommen ist. Und das zeigt einfach, dass die Seriosität bei LinkedIn, wenn man es richtig spielt, das LinkedIn-Spiel viel höher ist, als alle anderen Plattformen im Business-Kontext jemals hätten sein können. Weil meine Frau war jahrelang mit extrem viel Aufwand aus meiner Sicht bei Instagram, bei Facebook unterwegs und es hat nie irgendwas gebracht. Nichts.
Ja,
also schon krass.
Ja, voll. Ja, voll. Und es, wie gesagt, man versteht es halt nicht. Ja? Man muss halt mal wirklich mitmachen. Und dann sieht man die Macht dahinter. Und es ist halt nichts anderes, wie halt das Netzwerk in den digitalen Raum übersetzt.
Und keiner klaut dem anderen was.
Keiner glaubt den anderen was, ja. Also wie gesagt, wenn jemand Videostudios will, werde ich immer sagen, geh dahin, weil was soll ich damit? Ja? Man hat eine klare Expertise und man kann anderen damit helfen. Also man skaliert das Netzwerk eigentlich.
Ja.
Mal schon über Scaling reden, ne? Man skaliert das Netzwerk. Das ist das Abschlusswort.
Genau, jetzt. Dritter Anlauf, jetzt haben wir das perfekte Abschlusswort. Roman, ich danke dir für deine Zeit. War ein super, super spannendes Gespräch. Ich freue mich tierisch, wirklich, auf unser nächstes persönliches Treffen. 15. April ist, glaube ich, das B2B Influencer Forum bei IBM in München. Da werden wir auch schön von berichten. Ich habe gestern mit der Initiatorin, mit der Petra, telefoniert und haben so die ersten Ideen, was wir da machen werden, schon mal angeteasert. Denn meine Frau Johanna und ich, wir sind wieder mit unserem Pop-Up-Studio vor Ort. Mal gucken, ob wir Livestream oder ob wir nur Videos aufnehmen und Podcasts. Wird auf jeden Fall wieder spannend.
Ja. Cool.
Und an alle, die zugehört und diesmal auch zugeschaut haben, denn in diesem Jahr ganz neu gibt es meinen Podcast auch mit Video. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Energie, 1 Stunde und 11 Minuten dabei zu bleiben. Yeah. Ich bin jetzt einmal so ganz frech und kürze das nicht. Früher habe ich alles über 1 Stunde in 2 Folgen gekürzt. Mache ich jetzt nicht. Ellebär. Jetzt müssen sie durchhalten. Deshalb, vielleicht so ein Sternchen hier, habe ich jetzt nicht da. Müsste ich jetzt hochhalten. Hier hast du eine Auszeichnung bekommen für lange Zuhören und Zuschauen. Die 2 Typen da. Und freue mich aufs nächste Mal, wenn du wieder dabei bist, Roman. Du bist jetzt nicht zum letzten Mal hier.
Vielen Dank.
An alle, die zugeschaut und zugehört haben. Tschüss.
Tschüss.
Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denk immer daran, wenn nicht mit der Zeit geht, dann geht mit der Zeit.